Guten Morgen. Ja, in der Predigt heute Morgen geht es um das Thema Versuchung. Ein Begriff, der heute auch von Menschen verwendet wird, die nur selten einen Gottesdienst besuchen. Es ist schon erstaunlich, was viele alles so unter Versuchung verstehen. So war bei Focus Online zu lesen: Ich habe allen Versuchungen um mich herum widerstanden. Ob Kuchen, Kekse oder Pommes. Doch diesmal konnte ich es nicht. Ja, diesmal konnte ich es einfach nicht, auf all diese Leckereien und auch sonstige Dinge zu verzichten. Die Versuchung, zu fettreich zu essen, das kommt bei vielen einer Todsünde gleich. Natürlich sollten wir dieser Versuchung entgegensteuern. Aber es ist doch eigentlich besorgniserregend, wenn immer mehr Menschen die Versuchung zur Untreue, die Versuchung zum Ehebruch, zu falschem Zeugnis, zur Geldgier und Herzlosigkeit weniger wichtig ist als Aussehen, Figur und Gewicht. Und immer mehr Menschen die Gesundheit zu ihrem Ersatzgott erhoben haben. Die Versuchung in unserem Predigttext hat aber noch eine ganz andere Dimension. Es geht darum, ob Jesus, der von Gott eigens dazu in die Welt gesandte Retter, ist und bleibt. Es geht darum, ob es für uns eine Hoffnung und auch eine Zukunft über den Tod hinausgeht. Und ob Jesus dafür, der von Gott gesandte Mittler und Garant ist. Es geht um nichts Geringeres als um unsere ewige Rettung aus der Sinnkrise, moralischer Verderbtheit, Hoffnungslosigkeit und damit auch letztlich um unsere ewige Verlorenheit. Und darum kann man die Geschichte nur mit angehaltenem Atem betrachten, die Geschichte, um die es heute Morgen geht im Predigttext. Sie steht in Matthäus 4, 1 bis 11. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat zu ihm und sprach: Bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht, also 5. Mose 8 ist das, 5. Mose 8, 3, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, Psalm 91, den wir vorhin gelesen haben, Vers 11 und 12, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht auch geschrieben, 5. Mose 6, 16, du sollst den Herrn, dein Gott, nicht versuchen. Darauf führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Und sprach zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan. Denn es steht geschrieben, 5. Mose 6, 13, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Und da verließ ihn der Teufel. Und siehe, da traten Engel zu ihm und dienten ihm. Ja, lieber Herr, wir danken dir für dein heiliges Wort. Schenk uns bitte jetzt auch die nötige Konzentration, einen wachen Geist und lass uns mit dem Herzen hören. Wir danken dir, dass du da bist. Amen. Ja, Jesus steht noch ganz am Anfang seines Weges. Die Taufe liegt soeben hinter ihm. Mit der Taufe empfing er ja den Heiligen Geist. Jesus hörte die Stimme Gottes, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Man könnte jetzt erwarten, Jesus würde im Hochgefühl, im messianischen Hochgefühl, auf die Plätze und Märkte des Landes gehen und dort allen Menschen die frohe Botschaft verkündigen. Aber nichts von alledem geschieht. Jesus geht in die Wüste, besser gesagt, er muss in die Wüste. Denn es heißt, da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht wurde. Die Wüste ist im Alten Testament der Ort der Bewährung und der Zurüstung, aber auch der Ort der Versuchung. Israel musste das erleben, während es 40 Jahre durch die Wüste wanderte. Auf diesen Weg wurden die Israeliten zubereitet. Sie mussten sich bewähren. Elia ging es nicht anders. 40 Tage und Nächte wanderte er allein durch die Wüste. Anschließend begegnete er Gott auf ganz neue Weise. Die Wüste hat im Alten Testament einen doppelten Charakter. Zum einen gilt sie als lebensbedrohlich. Tagsüber ist sie wahnsinnig heiß und nachts empfindlich kalt. Ja, haben wir vielleicht schon erfahren, ne? Diejenigen, die dort gewesen sind, am Sinai über Nacht. In der Wüste, da wohnen die Dämonen und der Teufel. Zum anderen ist die Wüste in der Bibel auch der Ort der Gottesbegegnung und der Bewährung, der Ort der Stille und der Zurüstung. Immer wieder wird Jesus im Laufe seines Lebens einsame Orte aufsuchen, um sich geistlich zu stärken. Nun wird Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt. Dort soll er sich bewähren. Er fastet, er öffnet sich Gott, er sucht die Nähe des Vaters in der Einsamkeit. So will er sich stärken für die kommenden Aufgaben. Und genau da begegnet ihm nun der Teufel. In völliger Einsamkeit, gezeichnet von Hunger und Schwäche, begegnet ihm der Versucher. Der Teufel sucht uns Menschen immer dort auf, wo wir schwach sind. Da greift er uns an. Doch worin besteht die Versuchung Jesu? Was ist das Ziel des Versuchers? Dies wird sonnenklar, wenn wir uns bewusst machen, wozu Gott Jesus in diese Welt gesandt hat. Von Anfang an besteht zwischen Jesus und seinem himmlischen Vater Übereinstimmung darüber, dass er der Erlöser ist, das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Johannes 1,9. Ziel und Ende des Weges, auf den sich Jesus mit der Jordantaufe begibt, ist das Kreuz von Golgatha. Etwas anderes wäre nicht die Erlösung, zu deren Zweck der Vater den Sohn in die Welt gesandt hat. Von hier aus wird klar, um was es dem Teufel letztlich geht. Wozu er den Herrn zu versuchen gedenkt. Der Teufel möchte Jesus davon abhalten, für uns hinauf nach Golgatha zu gehen, Heiland und Erlöser dieser Welt zu sein. Es fällt beim Lesen auf, dass es gar nicht massive Sünden sind, zu denen der Teufel den Herrn zu verleiten versucht. Da ist nichts von Betrug, da ist nichts von Ehebruch, da ist keine Rede von Mord und Totschlag. Der Ausleger Bengel sagt dazu, dieser Teufel ist ein hoher Geist. Ein anderer schreibt, wenn man sich ihn entmythologisiert, also ihn sich in Menschengestalt vorstellen möchte, dann müsste es wohl am ehesten ein hochkultivierter Bibelgelehrter sein. Der kennt sich aus in der Schrift. Es handelt sich auf jeden Fall um eine Versuchung auf höchster Ebene. Jesus Christus versuchen ist also keine Kleinigkeit. Dies zu probieren, muss dem Teufel schon Krämpfe verursacht haben. Die Teufel, sagt die Bibel, glauben auch und sie zittern. Der Teufel zittert hier um eines, Jesus vom Weg zum Kreuzopfer abzubringen. Um dies eine zu erreichen, wird er gezwungen sein, die ganze ihm zur Verfügung stehende List zum Einsatz zu bringen. Mit welch einer Kühnheit geht er doch hier vor? Er scheut sich vor nichts, Jesus, den einzig Wahrhaftigen, den Retter der Welt, zum Ungehorsam zu verleiten. Und gebraucht dabei biblische Worte. Und die bange Frage ist, wird er es mit seiner List schaffen? Wird die List des Teufels auch von Jesus erkannt werden? Kommen wir zur ersten konkreten Versuchung. Jesus soll Steine zu Brot machen. Als Jesus nach 40-tägigem Fasten in der Wüste der Hunger mit Macht befällt, da ist scheinbar zufällig der Teufel auf dem Plan mit dem Vorschlag, bist du Gottes Sohn? So sprich, dass diese Steine Brot werden. In dem Moment, wo Jesus jenen bohrenden Schmerz in der Magengegend verspürt, da er unter Hunger leidet, wo ihm die Sinne zu schwinden drohen und wo er sich auch seiner ganzen Abhängigkeit vom natürlichen Brot inne wird, ausgerechnet da naht sich ihm jener böse Geist mit der Frage, ob einer wie er sich eine derart gemeine Behandlung gefallen lassen müsse. Bist du Gottes Sohn? Bist du es wirklich? So mach Gebrauch von der Möglichkeit, dich und die ganze Menschheit von diesem menschenunwürdigen Zwang der Bedürfnisse zu befreien. Das wäre doch was, wenn Jesus das Welthungerproblem mit einem Schlag lösen würde. Macht hätte er schon. Der Gott, der Abraham aus Steinen Kinder wecken kann, der vermag auch aus Steinen Brot zu schaffen. Aus 5 Broten und 2 Fischen hat er später 5000 Männer gespeist. Doch das Teufelsrad ist nicht zielführend. Es wäre ja auch nur der besagte Tropfen auf den heißen Stein. In den Medien wird von einer schweren Hungerkrise in Afrika berichtet. Immer wieder. Es sieht ziemlich arg aus. Von 37 Ländern seien allein 28 Länder in Afrika auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen. UNICEF warnt, 1,4 Millionen Kindern drohe der Hungerstod. Das UN-Kinderhilfswerk schlägt Alarm und nennt die Länder Nigeria, Sudan, Südsudan, Äthiopien, Somalia und das Bürgerkriegsland Jemen, wo Hungertod droht. Und inzwischen hat die Geberkonferenz in Oslo, der insgesamt 14 Länder angehören, 634 Millionen Euro für die Tschadsee-Region, wozu auch Nigeria gehört, freigegeben. Wird das reichen? Wird das wirklich reichen für einen Kontinent, der wie viel mal größer ist als Deutschland? Nicht nur 20 Mal, 84 Mal größer ist als Deutschland. Und der 15 Mal so viele Einwohner hat. Wird so die Abschaffung mit dieser Summe des Hungers, die Abschaffung des Hungers gelingen? Gott hat diese Erde so geschaffen, dass alle satt werden können. Jesus sieht unsere eigentliche Not. Nicht, dass die eigentliche Not nicht im Mangel an Nahrungsmitteln besteht. Er sieht unsere Not darin begründet, dass aus dem menschlichen Herzen böse Gedanken kommen, die dann zu Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, Lüge und Verleumdung führen. Auf unsere Zeit übertragen heißt das, es ist nicht recht. Es ist nicht recht, wenn ein Staat Korruption, Wahlmanipulation, Kinderarbeit und Entführungen durch Rebellenorganisationen über Jahre hinweg duldet. Es ist nicht von Gott gewollt, dass sich kriminelle Banden an den Ölpipelines bedienen und das abgezapfte Geld dann am Schwarzmarkt verkaufen, unter Duldung der Öffentlichkeit wie im Kongo. Es ist nicht in Ordnung, dass in den mit Bodenschätzen gesegneten afrikanischen Ländern Stammesfürsten Millionäre werden, während das Volk darbt, oder? Es ist nicht Gottes Wille, dass sich Muslime und Christen dort bekriegen. Und es ist auch nicht Gott gewollt, Länder Afrikas wirtschaftlich auszubeuten, ihnen einen fairen Handel zu verwehren. Und so könnten wir fortführen. Not und Elend dieser Welt sind nicht Schicksal, sondern Ausdruck und Wirkung der Sünde. Um unseres Herzens Härtigkeit willen gibt es Hungernde, gibt es kranke, geschundene Menschen. Die Bekämpfung dieser Not fängt im Herzen an. Und das hat Jesus klar gemacht, klar erkannt. Nicht schon die Lösung der Brotfrage, sondern Buße, Umkehr, die Erneuerung unseres Willens, das Umdenken in den Köpfen ist angesagt. Jesus möchte Menschen, deren Herzen frei sind, frei geworden sind vom Nur-an-sich-Denken, Menschen, die von der Liebe Gottes inspiriert denken und handeln. Aber auch Menschen, die klug, nüchtern, weitsichtig, verantwortungsvoll regieren in einer von Gott gefallenen Welt. Alles andere ist Flickschusterei und basiert auf einem idealistischen Menschenbild. Das Programm des Teufels ist der Weg des schnellen Erfolgs und des Weiter-so, des Verdrängens. Und deswegen setzt er alles dran, Jesus von seinem Weg nach Golgatha abzuhalten. Jesus aber durchschaut den Teufel und widersteht der Versuchung. Er entgegnet dem Vorschlag des Versuchers mit den Worten, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern jeglichen Wort Gottes. Brot ist okay, sagt Jesus implizit. Spenden für notleidende Menschen, alles okay. Aber die eigentliche Not ist nicht mit einer generösen Wohltätigkeitsspritze abgewendet. Wohltäter gab es schon viele, aber keinen Erlöser. Die eigentliche Lebenskraft, die Motivation zum Guten empfängt der Mensch aus dem Wort Gottes. Und das stärkt ihn, das hilft ihm in Zeiten geistlicher Dürre. Kommen wir zur zweiten Versuchung. Sie führt Jesus nach Jerusalem und stellt ihn dort auf die Zinne des Tempels. Und er sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, Psalm 91 wieder, er wird seinen Engeln deinetwegen befehlen und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Wunderbares Wort. Was für ein Wort. Und der Teufel gebraucht es in einem ganz anderen Zusammenhang. Und Jesus antwortet ihm, wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, dein Gott, nicht versuchen, das heißt ja nicht herausfordern. Es stimmt nachdenklich, dass der Teufel seinen Angriff mit Hilfe der Bibel ausführt. Aber das Versprechen von Psalm 91 ist kein Blankoscheck. Obwohl wir glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist, können ihre Worte ja auch ganz schnell verdreht werden. Und darin ist der Teufel Meister, in der Wortverdrehung. Dass Gott Liebe ist, kann zum Beispiel so verdreht werden, dass alles, was im Namen der Liebe geschieht, Untreue zum Beispiel, sich auf die Liebe berufen kann. Dass Jesus niemand richtet, kann dazu dienen, die 10 Gebote allesamt beiseite zu schieben. Nachdem Jesus die erste Probe bestanden hat, macht nun der Teufel Jesus den Vorschlag, durch ein ganz besonderes Mittel die Juden davon zu überzeugen, dass er Gottes Sohn ist. Und als Ort dazu wählt er den Tempel in Jerusalem, das Symbol der heiligen Nähe Gottes. Der böse Geist will den Herrn überreden, seine messianische Tätigkeit vor aller Augen mit Hilfe der göttlichen Allmacht mit einem spektakulären Auftritt zu beginnen. Und dieses sein Ansinnen begründet also der Böse mit einem Bibelwort. Er meint damit, wenn Gott den einfachen Frommen so zu schützen verspricht, wie viel mehr wird er dann seinen Sohn schützen, der ja ausführen möchte, was sein Vater will. Jesus aber distanziert sich von solch einem Vorschlag. Er erklärt, das Schauwunder einer großartigen religiösen Kundgebung ist ein Gottversuchen. Er hat es nicht nötig, Gott auf die Probe zu stellen. Die vom Vater versprochene Hilfeleistung wird er in Anspruch nehmen, aber erst, wenn er dazu Weisung empfängt, zum Beispiel bei der Stillung des Sturmes. Wohl wird Jesus den Sturz in die Tiefe wagen, den Gang an das Fluchholz gehen, aber erst dann, wenn Gott es ihm kundtut, wenn Gott es will, sonst nicht. Vertrauen und uneingeschränkter Gehorsam ist Jesu oberstes Gebot. Und darin liegt seine ganze Autorität, darin liegt seine ganze Souveränität begründet. Und daraus können wir entnehmen, dass es auch für uns wichtig ist, dass wir zu Gott ungeteiltes Vertrauen haben und es gut ist, seinen Weisungen zu folgen. Wir dürfen ihn um jede Hilfe bitten, ihm jede Hilfe zutrauen, aber keine einzige ihm vorschreiben. Es ist immer verkehrt, wenn wir meinen, Gott sagen und vorschreiben zu müssen, auf welche Art und Weise er uns helfen kann. Das weiß er besser als wir. Er wird uns letztlich mehr geben, als wir jetzt überhaupt erahnen können. Die Verheißung der Bibel und alle seine Versprechen sind kein Zaubermittel. Durch Mittel, die uns die Hilfe Gottes automatisch zusichert. Gott hat, was wir in unserer Ungeduld nicht sehen wollen, viele und oft bessere Wege, als wir uns ausmalen können. Versuchen wir ihn nicht, sondern vertrauen wir ihm, dass er uns auch wirklich recht führen kann und recht führen will. Dann kommt die dritte Versuchung. Bei dieser Versuchung führt der Teufel Jesus auf einen sehr hohen Berg. Ob der Teufel weiß, in welch gefährlicher Höhe er sich bewegt? Ob er ahnt, wem er hier gefährlich nahe kommt? Gipfeltreffen können wir nennen, was letztlich geschieht, was auf die Spitze getrieben wird. Jesus soll alle Reiche der Welt und ihre Schönheiten sehen. Ein herrlicher Blick, ein Panorama sondergleichen. Die Welt liegt sozusagen Jesus vor Füßen. Und nun setzt der Teufel alles auf eine Karte. Dass alles, alle diese Macht ihm sein soll. Alle diese Macht will ich dir geben und ihre Herrlichkeit, wenn du niederfällst und mich anbetest. Eine kleine Geste nur, nicht der Rede wert, für ein so großes Geschenk. Könnte er doch denken. Könnte jemand denken. Wir ahnen, wie toxisch, wie giftig, vergiftet das Angebot ist. Jesus sagt danach auch, weg mit dir, Satan. Es steht geschrieben, du sollst Gott anbeten, deinen Herrn, deinen Gott und ihm allein dienen. Lieben Geschwister, diese kleine Szene aus Rede und Gegenrede spielt mit der Sehnsucht nach Weltherrschaft. Mit der Sehnsucht nach Macht, der Sehnsucht danach, ganz oben zu sein. Doch kann der Teufel geben, was ihm nicht gehört, was ihm nie gehören wird? Zu Versuchungszwecken ist ihm viel Macht gegeben. Es ist wahr, was wir im Lutherlied singen. Groß Macht und viel List sein grausam Rüstung ist. Auf Erd ist nicht seinsgleichen. Und Petrus schreibt, seid nüchtern und wacht, denn der euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Der Teufel ist letztlich doch nur ein Blender, ein Plöffer, ein Lügner, ein Mörder von Anfang an, sagt die Schrift. Mit Schenken der Gebärde naht sich dieser hohe Geist dem Herrn. Er naht sich Jesus mit dem größten Bestechungsgeschenk. Alles soll dir sein, wenn du nur dies eine tust, vor mir niederfällst. Eine kleine Geste nur, wenn du mich anbetest. Die Gründung eines riesigen Weltreiches ohne Kreuz, das ist das Angebot. Merken wir? Alle müssen sich ihm beugen. Herodes Antipas, der Kaiser Tiberius in Rom und alle zukünftigen Herrscher müssen sich vor ihm beugen. Der Teufel gebe ihm als besonderes Sahnehäubchen sogar noch Macht über alle religiösen Herren, die ihn jetzt argwöhnisch beobachten, kritisieren, verfolgen, wären alle untertan, die Pharisäer und die Priester und alle Schriftgelehrten und später auch Kardinäle, Bischöfe und Päpste. Sie müssten ihm alle gehorchen. Auch alle Religionen dieser Welt wären ihm untertan. Es gäbe ein Weltkonzil, eine Weltsynode, ein riesiges Reich ohne Kreuz. Ohne Kreuz. mit ihm an der Spitze. Merken wir? Ein Reich, das definiert wird, wer die Guten und wer die Bösen sind. Das wäre das Ergebnis. Ein Reich, das allein definieren kann, wer die Guten und wer die Bösen sind. Ein Reich ohne Kreuz. Diesem Ziel waren wir in Deutschland schon einmal ganz nah, als viele von einem tausendjährigen Reich träumten. Und wie viele Vertreter der Kirche haben mitgemacht. Da mussten die Kreuze aus den Schulsälen raus. Und nach 1945 kamen sie wieder hinein. Und heute wird das Kreuz wieder aus öffentlichen Räumen verbannt, auf Bergspitzen abgesägt. Und vor nicht langem wurde es von kirchlichen Würdeträgern beim Moscheebesuch auf dem Tempelberg in Jerusalem, wie es hieß, aus Respekt abgelegt. Jesus dürfte ein frommer König sein, der Friedensappelle in alle Welt sendet. Nur eines dürfte er nicht sein, ein Gekreuzigter, ein Versöhner. Er dürfte nur nicht das Opferlamm sein, das der Welt Sünde trägt. Diese Versuchung zur christlichen Machtkonzentration ist sehr aktuell. Die Forderung nach einem Zusammenschluss aller Konfessionen und wenn möglich auch aller Religionen will nicht verstummen. Gewiss ist die Einheit ein christliches Anliegen. Doch der Zweck wahrer christlicher Einheit ist nicht Macht und Größe. Wahre Einheit kann es nur auf der Grundlage der Versöhnung geben, die Jesus für uns am Kreuz bewirkt hat. Nur so ist sie wirklich möglich. Und damit dies nicht geschieht, versucht der Teufel pausenlos, aufgestellte Feindbilder zu kultivieren und Hass zu säen. Und in allen drei Versuchungen geht es letztlich dem Teufel darum, Jesus mit List aus der engen Verbindung mit Gott zu trennen. Es sind faszinierende, es sind dramatische Herausforderungen, die an ihn ergehen. Und wir müssen fragen, was wäre gewesen, wenn Jesus, der Sohn Gottes, der Versuchung nicht standgehalten hätte? Wenn er den Weg nach Golgatha nicht gegangen wäre? Was geschehe dann mit uns, mit unserer Schuld? Wie sähe dann unser Platz in einer Gemeinde aus? Könnte es denn eigentlich nichts anderes als eine pharisäerhafte Gemeinde sein, wo jeder den anderen richtet, wo es keine Versöhnung gibt? Wir können es kaum ermessen, was hier alles auf dem Spiel stand. Und darum pariert Jesus das Teuflische, es steht geschrieben mit einem göttlichen, es ist gesagt, du sollst Gott deinen Herrn nicht versuchen. Und so wehrt Jesus auch um unseretwillen den satanischen Angriff ab. Jesus sieht die Welt mit all ihren Schönheiten als Schöpfung Gottes. Aber er sieht auch die Verlorenheit, das Leiden der Menschen. Er sieht, so könnte man sagen, unsere tiefste Wunde. Er wurde von Gott zu uns gesandt, um diese Wunde zu heilen. Er liebt uns Menschen. Das heißt doch, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. Sein Weg ist jetzt klar. Er wird nach Jerusalem gehen. Dort wird der Menschensohn im Garten Gethsemane noch einmal versucht werden. Doch Jesus bleibt bis zuletzt standhaft. In seiner Verteidigungsrede wird er sagen, dass sein Reich nicht von dieser Welt ist. Und dann lässt er sich freiwillig als König dieses Reiches ans Kreuz schlagen. Er nimmt all unsere Krankheit, all unser Leid, all unsere Kümmernisse und vor allem all unsere Schuld mit sich auf dieses Kreuz. Letztlich nur mit dem einen Ziel, uns zu erneuern, uns mit Gott zu versöhnen, damit wir fähig sind, einander anzunehmen und zu versöhnen. Lass uns noch einen Augenblick stille sein und darüber nachdenken. Die Versuchungsgeschichte möchte uns Jesus vor Augen malen, den einzig wahren Heiland und Retter der Welt. Sie möchte uns deutlich machen, wie wichtig es ist, Gottes Wort zu lesen, es im Herzen zu bewegen und auf seinem lebensschaffenden Wort, aus seinem lebensschaffenden Wort Kraft, Wegweisung und Trost zu schöpfen. Amen.